In my homeland, Baden-Württemberg.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg, am 30. Januar 2025 durch Konrad. Die Themen: Stuttgart 21 bleibt brandgefährlich, da ohne Fluchtkonzept. Ein Hinweis: Augenblicklich finden bei vielen Gruppierungen in Baden-Württemberg und Deutschland Demonstrationen gegen rechts statt, ein Beispiel aus Freiburg. Klimaschutz ist Menschenrecht, Interview mit Rosemarie Wiedler-Welti von den Klimaseniorinnen Schweiz. Stuttgart 21, Brandschutz, ein altes Thema, kein brandaktuelles Thema, denn die Züge fahren noch nicht. Allerdings, der Brandschutz ist auch noch nicht erledigt. Ich bin jetzt hier verbunden mit Christoph Engelhardt, Dr. Christoph Engelhardt, und der ist von Wikireal. Herzlich gegrüßt.
Ja, hallo, Herr Krammelsbacher.
Um was handelt es sich denn bei diesem Brandschutz? Das ist ja kein Brandschutz, dass es da nicht brennen kann, sondern dass, wenn es brennen sollte, man sich letztendlich aus den Tunneln bzw. von der unterirdischen Haltestation rausretten könnte.
Genau, also man spricht da von dem Brandschutzkonzept. Das heißt, man kann nicht absolut verhindern, dass ein Zug auch zum Beispiel im Tunnel stehen bleibt, dass er dort in Brand gerät. Und dann muss es ein Konzept geben, ein Rettungskonzept, das die Menschen Sicherheit bringt. In unserem Fall sind das ja Doppelröhrentunnel, wo die Fahrgäste sich dann retten durch Querstollen in die Röhre, in der es nicht brennt. Und dafür muss es ein Konzept geben, das heißt eine Überlegung, wie man die Zahl der Menschen über die Rettungswege neben dem Zug dann zu den Rettungsstollen bringt und ihn auf die sichere Seite. Und dieses Brandschutzkonzept, das gibt es eigentlich nicht. Also bei Stuttgart 21 wurde das nicht erstellt, so wie es eigentlich in der Tunnelrichtlinie des Eisenbahnbundesamts gefordert ist.
Das heißt, Stuttgart 21, da gibt es irgendwelche, beziehungsweise nicht Stuttgart 21, sondern es gibt irgendwelche Richtlinien, wie man Tunnel zu erstellen hat. Das hat doch irgendeine Begründung. Das heißt, man hat sich das gut überlegt und bei Stuttgart 21 hat man ganz einfach darauf verzichtet.
Genau, so ist es. Also dort steht explizit, dass die Selbstrettung gewährleistet sein muss. Und das ist eine sehr starke Formulierung. Das heißt, hier muss ein Nachweis erbracht werden, in der Regel durch eine Evakuierungssimulation. Und bei Stuttgart wäre das nun besonders herausfordernd, denn wir haben den Fall, dass die Tunnel aus Kostengründen verengt gebaut werden mit einem engeren Querschnitt, sodass nur noch ein Rettungsweg übrig ist, der nur noch halb so breit ist wie üblich. Der Rauch tut sich in diesem engen Querschnitt ungefähr doppelt so schnell ausbreiten, wie man bisher annimmt. Und dann ist die ganz große Besonderheit, dass in diesen Tunneln etwa viermal so viel Personen in den Zügen sein sollen, wie sonst durch derart lange Tunnel fahren. Und wenn man das aufmultipliziert, kommen wir auf ein Risiko, was um den Faktor 16 höher ist. Hier hätte man also eigentlich schon über den Daumen gepeilt, gar keine Chance, die Menschen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Und das ist natürlich die Mutmaßung, dass das die Ursache ist dafür, dass es auch nie geprüft wurde.
Jetzt sind diese Zahlen bereits seit längerem auf dem berühmten Markt. Und getan hat sich, wenn ich das richtig mich da richtig erinnere, relativ wenig.
Ja, also wir haben zuletzt im April letzten Jahres nochmal eine große Aktion gemacht, eine Pressekonferenz und dort die ganze Situation dargestellt, wurde auch bei Ihnen berichtet, soweit sehr gut, aber eben die Resonanz in der Öffentlichkeit war begrenzt. Wir haben immerhin einen Abtausch von offenen Briefen mit der Bahn und mit dem Eisenbahnbundesamt daraus abgeleitet. Im Wesentlichen ging es um 7 grundlegende Fragen. Die Bahn hatte in Reaktion auf unsere Pressekonferenz behauptet, sie hätte ein Brandschutzkonzept, was unabhängig vom Typ der Züge wäre, was erstaunlich ist, denn jede Evakuierung hängt von der Zahl der Personen ab. Dann haben wir natürlich gefragt, wie wurde diese Forderung der Richtlinie, dass die Selbstrettung gewährleistet sein muss, wie wurde das nachgewiesen? Und ein weiterer Punkt ist, dass auch die Bahn ausdrücklich in ihrem Rettungskonzept in den Planfeststellungsunterlagen gesagt hat, man müsse die Rettungswege nach der Notwendigkeit, die Menschen in Sicherheit zu bringen, dimensionieren. Also diese Forderung hat die Bahn selbst zu Papier gebracht, aber eben nie bedient. Auch das Eisenbahnbundesamt hat in Veröffentlichungen klargestellt, dass man auch den Abstand beispielsweise dieser Rettungsstollen abstimmen muss auf die Zahl der Personen. Auch das wurde bei Stuttgart nie gemacht. Und dann haben wir also schon vier Punkte. Punkt 5 war, dass allein schon der Ausstieg aus den Zügen bei Stuttgart auf diese engen Rettungswege zu einer Personendichte führt, höher als bei der Love Parade in Duisburg. Also das heißt einer tödlichen Personendichte. Das heißt, im Unterschied zu allen anderen Tunneln der Welt dürfen bei Stuttgart 21 die Menschen gar nicht alle aussteigen. Nur wie will man das verhindern, wenn Brand und Rauch im Hintergrund ist? Die Menschen würden sich tot treten. Und Punkt 6 war dann, dass man mit einfachen Erfahrungswerten das alles ausrechnen kann. Wie lange braucht die Evakuierung? Das geht nie und nimmer auf. Und Punkt 7 war dann, dass eben die Verrauchung sehr viel schneller kommt und dass die Bahn selbst in anderen Tunneln, zum Beispiel in Frankfurt, ganz klar sagt, je enger der Tunnelquerschnitt ist, umso schneller verraucht er. Aber hier bei Stuttgart hat sie das gar nicht umgesetzt und gar nicht ausgerechnet, was das bedeutet. Und diese 7 Fragen, die blieben von der Bahn vollständig unbeantwortet. Also die hat sich komplett weggeduckt, hat keine Telefonanrufe angenommen, hat Termine platzen lassen, hat Einschreiben nicht beantwortet. Einfach wie im Kindergarten hat sie sich einfach weggedreht. Dann sind wir an das Eisenbahnbundesamt gegangen, an den Präsidenten. Und dort haben wir eine Antwort bekommen, aber durchgehend auf keine der 7 Fragen gerichtet, sondern allgemeine Worthülsen. Und das heißt also, dort hat man auch keinen dieser kritischen Punkte beantworten können. Und das ist jetzt die Situation, dass tatsächlich also keiner unserer Kritikpunkte ausgeräumt werden konnte und die Öffentlichkeit das offenbar hinnimmt.
Wenn es Stuttgart 21 gebaut wäre, das heißt, das Ganze fertig ist, muss das Ganze ja noch genehmigt werden. Sprich, das geht nicht darum, irgendein Band durchzuschneiden, sondern da muss praktisch das Okay gegeben werden. Wer gibt denn dann das Okay bei Stuttgart 21, obwohl solche Mängel existieren?
Ja, also da ist das Eisenbahnbundesamt zuständig, was wir ja nun auch zuletzt angeschrieben hatten. Und es kann also gar nicht anders ablaufen, als dass man sich um diesen Brandschutz in der sogenannten Inbetriebnahmegenehmigung herumdrückt. Also eigentlich müsste auch der Brandschutz dort geklärt werden. Und es sind verschiedene Szenarien denkbar, wie man sich also jetzt juristisch versucht, daran vorbeizumogeln, indem man sagt, man tut eine andere Genehmigung, zum Beispiel von der Neubaustrecke, ausweiten, ohne nochmal neu zu prüfen. Wobei bei der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm eine solche Prüfung auch nicht stattgefunden hat. Aber das wäre ein Trick, wie man also hier um das Brandschutzproblem herumkommt. Die Bahn hat bisher also immer viele Einfälle gehabt, wenn es darum geht, die Klärung von solchen kritischen Fragen zu vermeiden. Das müssten wir also hier auch erwarten.
In Italien, ich sag mal Italien dazu, aber das kommt ja überall vor in der Welt, sind Brücken zusammengebrochen, weil schlechter Zement verwendet worden ist. Also ein ähnlicher Vorgang hat man praktisch hier. Das heißt, gewisse Standards sind verletzt worden. Und wenn die Brücke zusammenbricht, in dem Falle, wenn in Stuttgart ein Brand ausbricht, unter der Erde selbstverständlich, dann wird es ganz, ganz kritisch.
Dann wird es ganz, ganz kritisch, weil man eben hier mit extrem vielen Personen unterwegs sein will. Das sind über 3.600 Personen, die dort, wenn ein Zug voll ausgelastet ist, unterwegs sein können, von denen sich also höchstens ein ganz, ganz kleiner Bruchteil in Sicherheit bringen kann rechtzeitig. Der Rest wird ersticken. Und das ist eben das Szenario, was hier blüht. Das ist das Szenario, was dazu führt, dass eben überall sonst in Europa und in der Welt, auch in China, solche Tunnel eben etwa um einen Faktor 16 sicherer gebaut werden. Also dort leistet man sich nicht, alle Parameter ins Extrem zu treiben, sondern gibt teilweise viel Geld aus, um zum Beispiel diese Rettungsstollen sehr viel enger aufeinander folgen zu lassen, als es höchstens zulässig ist. Das ist zu befürchten, dass es eben hier im Falle eines Falles dann wirklich zu tausenden Toten kommt. Und die Rechnung der Beteiligten ist offenbar, dass das erst passiert, wenn sie alle in der Rente oder schon unter der Erde sind und es dann andere Menschen trifft.
Das heißt, andere Menschen trifft insofern, als dass die Verantwortung dann nicht mehr auf sie geschoben werden kann.
Genau. Also dann sind nach der Rechnung der heutigen Verantwortlichen offenbar andere verantwortlich, die dann sagen können, ist nicht unsere Schuld. Nur ist das eben keine Art und Weise, wie man hier mit der Zukunft unseres Bahnverkehrs umgehen kann.
Im Grunde genommen müsste man allerdings sagen, dass solche Berechnungen bzw. solche Genehmigungen natürlich auch angepasst werden müssten. Das heißt, es müssten eigentlich Gesetze existieren, die sagen würden, wenn die neuen Betreiber bzw. die neuen Verantwortlichen die Verantwortung übernehmen, müssen sie nachschauen, sind alle unsere Strecken sicher? Und wenn sie das nicht sind, müssen sie auch die Strecken lahmlegen. Oder irre ich mich jetzt da?
Also tatsächlich gibt es einen Bestandsschutz von allen möglichen Genehmigungen. Wenn die einmal rechtskräftig sind, dann ist da nicht mehr dran zu rütteln. Und ich kenne keine Vorschriften, die jetzt verlangen, dass, wenn ein neuer Verkehrsminister sein Amt antritt, dass er dort alle Brücken nochmal prüfen muss oder alle Tunnel. Also das gibt es nicht. Jeder geht davon aus, dass bisher alles nach Vorschrift gemacht wurde. Und wir müssten hier tatsächlich darauf warten, dass etwas schief geht, dass es zu einem Unfall kommt, zu einer Katastrophe. Dann würde natürlich offengelegt werden, dass man massiv gegen alle Vorschriften verstoßen hat.
Wie sehen Sie die Chancen, dass der Brandschutz Stuttgart 21 jetzt noch verhindert?
Ja, also ich sehe die einzige Chance in der Öffentlichkeit. Da kann jetzt unser Gespräch dazu beitragen, aber wir haben eben letztes Frühjahr sehr viel Mühe uns gegeben, da das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Das Schlimme ist, dass es zwar aufgegriffen wird, aber eben nicht von den Mainstream-Medien, dort nur ganz knapp. Und es gibt dann also solche Enttäuschungen, wie dass zum Beispiel der SWR zwar einen ganz guten Artikel geschrieben hat, also jetzt nicht Fernsehbeitrag, aber Internetartikel, der ganz ordentlich war, wo er dann auch Fachleute zu Rate gezogen hat, die gesagt haben, ja, diese Fragen, die hier von uns aufgeworfen werden, die wären schwerwiegend, die müssten diskutiert und beantwortet werden. Und als dann aber jetzt die Bahn und das Eisenbahnbundesamt eben auf diese offenen Briefe hin gar nicht geantwortet haben, beziehungsweise am Thema vorbei, hat dann eben auch der SWR nicht nachgehakt. Obwohl seine eigenen Experten gesagt haben, unbedingt muss man das klären. Und wenn wir eben in so einer Gesellschaft leben, die sich den Luxus leistet, dass also solche existenziellen Fragen dann eben einfach mal nicht geklärt werden, die laufen dann natürlich auch in eine Katastrophe einigermaßen sehenden Auges.
So Dr. Christoph Engelhardt von Vigoreal zum Thema Brandschutz. Das heißt, das Thema ist sicherlich nicht abgeschlossen, aber offensichtlich haben sich da ein paar Leute zurückgelehnt und es etwas zugedeckt. Wir werden sehen, wir werden hören, was sich da weiterentwickelt. Ich danke mal für das Gespräch.
Wir haben hier am Telefon Mona von der Grünen Jugend. Die Grünen Jugend ist auch eine der Mitveranstalterinnen der Demo heute. Hallo Mona.
Guten Morgen.
Wie hast du denn gestern die Nachricht aufgenommen über diese verschärfte Asylgesetzgebung, die mit Stimmen der AfD und auf Vorschlag von der Union beschlossen wurde?
Ja, also es war ja irgendwie absehbar, dass das passiert. Zu dem Zeitpunkt war ich dann bei der Arbeit und habe dann irgendwie danach mir alles nochmal durchgelesen. Und zuerst war ich richtig, richtig traurig, dass es wirklich so durchgegangen ist. Und danach war ich richtig wütend, ja.
Okay, ja, kann ich verstehen, ging mir auch so. Ja, vielleicht kannst du einfach noch mal ein paar Worte, also zu der Demo, zu dem Hintergrund, ja, vor allem zu dem Hintergrund sagen, was eben für euch dann noch mal der Anlass war, da jetzt wirklich auf die Straße zu gehen.
Ja, gerne. Genau, du hast es ja schon gesagt, Friedrich Merz hat gestern mit seiner Fraktion einen Antrag im Bundestag gestellt und dieser Antrag ist nicht nur inhaltlich super problematisch, sondern der konnte eben auch nur angenommen werden, weil die CDU mit der AfD zusammengearbeitet hat. Und das hat Friedrich Merz eigentlich vor wenigen Monaten noch ausgeschlossen. Und das dann zu sehen, so direkt nach dem Holocaust-Gedenktag, hat uns richtig wütend gemacht. Für uns war aber auch klar, dass das halt nicht unsere tägliche Realität werden muss. Und dass wir aber dafür kämpfen müssen und richtig laut sein sollten. Und dann haben wir gedacht, wir organisieren eine Demo und wir hoffen, dass sich uns ganz viele Menschen anschließen.
Ja, wirklich infam eigentlich, ein paar Tage nach diesem wichtigen Feiertag, der ja eigentlich eine Mahnung sein sollte. Auf dem Flyer für die Demo Brandmauer verteidigen sieht man ja, dass das ein ziemlich großes Bündnis ist. Hat sich das spontan zusammengefunden oder sind das irgendwie Gruppen, die schon länger zusammenarbeiten?
Ja, also ich glaube, viele hatten so schon nach der Ankündigung von der CDU, dass sie mit der AfD zusammenarbeiten würde, das Bedürfnis, irgendwas zu tun. Und wir Grüne Jugend haben uns dann am Dienstagnachmittag zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen jetzt auf die Straße und dann haben wir ein breites antifaschistisches Bündnis aufgestellt und alle unsere PartnerInnen, mit denen wir auch sonst so zusammenarbeiten, angerufen und ja, jetzt haben wir diese Demo organisiert. Es ist richtig beeindruckend, wie schnell und toll Menschen dann zusammenarbeiten können, wenn es wirklich um was geht. Ja, genau.
Ja, super. Das hört sich wirklich ja dann doch etwas mutmachend an, angesichts ja dieser ja, verstörenden Nachrichten. Kannst du nochmal ganz kurz einfach zum Rahmen, zum Ablauf sagen, was erwartet die Menschen, wozu sind sie aufgerufen, heute, wann, wo, wie?
Ja, genau, wir treffen uns um 17.30 Uhr auf dem Platz der Synagoge.
Ereignis liegt in der Vergangenheit.
Ja, also es geht auch nochmal zur CDU-Parteizentrale. Da ging es ja gestern schon in vielen Städten, unter anderem Berlin war ja auch groß in den Nachrichten. Da kamen wohl hunderte Menschen und ja, es hat einige Empörung ausgelöst, die die CDU dann auch direkt vor den Parteizentralen in vielen Städten zu spüren bekommen hat. Und das auch eben, ja, gestern Abend auch schon in Freiburg und heute Abend wieder. Liegt dir sonst noch irgendwas auf dem Herzen?
Nee, ich glaube einfach, auch wenn ihr es nicht schafft, zur Demo zu kommen, dann redet mit Menschen in eurem Umfeld, erklärt ihnen, was gestern passiert ist. Und ja, wir haben eine Wahl in ein paar Wochen und ich hoffe, dass das besser ausgeht, als was wir gerade in den Umfragen sehen.
2016 haben Sie Ihre Klimaklage ja das erste Mal vor Gericht vorgetragen. Was waren da die ersten Reaktionen drauf?
Es kam natürlich schon in den Zeitungen, dass wir uns getrauen, wir Eltern, Omas und was es alles geheißen hat. Eben ein bisschen wurden wir lächerlich gemacht, weil wir eben auch uns getrauen, den Staat zu verklagen. Also es wurde auch kritische Stimmen laut, dass wir so eine Impertinenz, man darf doch den Staat nicht verklagen, wir haben ganz viele Mails und Briefe bekommen, aber vorwiegend positiv, dass sie gefunden haben, wir seien mutig und endlich gehe etwas, Gott sei Dank, wir sollen weitermachen und dranbleiben. Ja, und es kamen dann immer mehr Mitglieder auch. Ja, das war wichtig für uns, ja.
Die Klimaseniorinnen wurden ja dann immer wieder abgewiesen und erstmal ganz lange vor Gericht nicht angehört. Was hat Sie und Ihre Kollegin weitermachen lassen?
Ja, wir waren sehr zuversichtlich und wussten, wir werden bis nach Straßburg gehen. Und wir wissen auch jetzt, dass wir kämpfen werden wollen. bis es umgesetzt wird. Das muss implementiert werden. Also eigentlich kann man nicht verhandeln. Menschenrechte sind vorgeschrieben und vom höchsten Gericht von Europa, da gibt es kein Ausweichen.
Nur Frauen haben geklagt bei der Klimaklage. Was waren die Argumente dafür?
Also man wusste, dass in der Schweiz nur geklagt werden kann, mit Aussicht auf Erfolg, wer besonders betroffen ist. Und jetzt bei den Hitzewellen, da sind wir älteren Frauen am meisten betroffen. Das hat man nachgewiesen am Anfang im 03. Im 010 hat das die WHO auch bestätigt. Und mittlerweile kommt jedes Jahr ein Bericht vom letzten Jahr, wie viel mehr Frauen, ältere, gestorben sind an den Hitzewellen. Also das ist nachgewiesen, auf jeden Fall. Und darum haben eben die Advokatinnen uns gesagt, das sei ein Klagebefugnis. Nur wir sind befugt zur Klage, weil nur wir am allermeisten betroffen sind. Und das hat nichts dazu zu tun, dass wir etwas gegen die Männer hätten. Aber es ist halt jetzt so, dass wir ganz streng das einhalten mussten wegen dem Gericht, oder weil die ganz genau auf alle Wortlaute achten und auf alle Klagemöglichkeiten. Da muss man dranbleiben und sich an diese Artikel halten. Ja.
Die Urteilsverkündung ist ja jetzt schon ein knappes Dreivierteljahr her. Aber können Sie vielleicht noch mal den Moment beschreiben, als Sie geahnt haben, dass Sie gewinnen? Wie war das für Sie?
Ja, wir haben das zuerst gar nicht verstanden. Es war ja auf Englisch und wir haben dann geahnt, dass sie vom Artikel 8 geredet hat und wollten es aber auch gar nicht glauben zuerst, weil wir gedacht haben, es ist ja nicht möglich, dass das wirklich Maximalgewinn ist, und haben dann unsere Anwälte gefragt, schon während der Verhandlung, während der Urteilsverkündung, und die haben genickt, doch. Und dann haben wir uns zurückgezogen in ein kleines Kämmerchen und die haben uns gesagt, wir hätten gewonnen. Sie hätten selber nicht geglaubt, die Anwältinnen und Anwälte. Und wir alle waren so extrem überrascht, positiv. Ja, und es waren dann ganz viele Journalisten auch unten und Fernsehen, Mikrofon etc. Alle wollten teilnehmen an unserer Freude, an unserem großen Erfolg. Es ging blitzesschnell um die ganze Welt.
Sie haben gerade schon den Artikel 8 erwähnt. Vielleicht können Sie den noch mal kurz erklären und auch sagen, was jetzt eigentlich die Ergebnisse von dem Urteil waren.
Ja, Artikel 8 sagt, wir haben ein Recht auf einen achtsamen Umgang für ein gutes Leben und für ein gutes Familienleben. Also, dass wir dieses Recht haben. Und da muss der Staat dazu etwas tun, oder wenn jetzt das gefährdet ist. Und das ist natürlich mit der Erwärmung gefährdet, dass wir Eltern und Frauen krank werden und dann ist das nicht mehr gewährleistet. Und dieser Artikel 8 ist geritzt jetzt mit diesem Urteil, wo eben der Staat viel mehr machen müsste.
Klimaschutz ist jetzt Menschenrecht. Was heißt das konkret?
Ja, also das heißt, dass jetzt eigentlich alle zuständigen Behörden, die Macht haben, etwas besser zu machen, und vor allem jetzt im Hinblick natürlich auf den Klimaschutz, sind alle aufgefordert, alle Politikerinnen und Politiker, so viel zu machen, um diesen Schutz einzulösen. Und zwar bezieht sich das ja auch aufs Pariser Abkommen, wo es geheißen hat, es sollte ja nicht mehr als 1,5 Grad Erwärmung geben. Und da muss jedes Land, jede Regierung muss darum kämpfen, dass es nicht steigt. Sonst ist eben die Gerechtigkeit, also der Klimaschutz, nicht mehr gewährleistet. Und dieses Menschenrecht ist sonst verletzt.
Wie sieht es jetzt in der Schweiz mit der Umsetzung eben von diesem Urteil aus? Was hat sich an der Situation der Seniorinnen geändert?
Jetzt warten wir auf das Ergebnis vom Ministerrat. Das wird im März erfolgen. Und die werden dann ein Urteil für die Schweiz bilden und ein Feedback geben, ob dieses Klimaplan, was der Bundesrat vorgeschlagen hat, was er tun will, bis 30 und bis 50, ob das reichen wird.
Und wissen Sie schon, was da die ersten Reaktionen sind? Kann man da schon erahnen, in welche Richtung das gehen wird?
Nein, das kann man leider eben gar nicht erahnen. Trump hat uns jetzt sicher nicht geholfen, insofern, dass viele Länder, die sowieso skeptisch sind, die Politikerinnen und Politiker, die vielleicht auch Klimaskeptiker an sich schon sind, dass die finden, ja, Trump hat ja auch gefunden, er steige sogar aus dem Pariser Abkommen. Dass vielleicht andere Länder finden, das könnten wir eigentlich auch tun, dann müssen wir nichts mehr bezahlen, weil da ist ja auch vorgeschrieben, dass die reichen Länder müssen pro Jahr Milliarden bezahlen an die globalen südlichen Länder. Und da ist schon eine gewisse Gefahr vorhanden, dass das leider vielleicht nicht so optimal ausfällt, dass die Schweiz nicht groß gerügt wird, wie sie sollte, weil sie eben viel zu wenig macht. Also die Schweiz ist auf dem Weg für ein 3-Grad-Ziel, so wie sie jetzt weiterläuft.
Welche Änderungen würden Sie sich da wünschen? Also was soll die Schweiz konkret für den Klimawandel und auch für die älteren Seniorinnen tun?
Ja, das ist natürlich die Maßnahme der Schweiz dann und die Gesetze, die die Schweizer Politik aussprechen soll. Also zum Beispiel, dass obligatorisch wird, dass es nur noch also alle fossilen Heizungen weg müssen, vor allem wenn neue geplant sind, dass es nur noch in allen Kantonen nur noch neue erneuerbare Heizungssysteme gibt und das auf allen Gebäuden, vor allem mal von der Infrastruktur von der Schweiz, von Schulen, Spitälern etc., überall Solaranlagen gibt, Sonnenkollektoren etc. Also dass mal diese Maßnahmen auf jeden Fall umgesetzt werden, was sehr schnell auch möglich ist. Und dann auch in den das Voranschreiten überhaupt von den erneuerbaren Energien oder mit Windkraftwerken in den Bergen oder mit Stauseen etc. oder eben Solaranlagen auf Autobahnen etc. Es gibt ganz viele konkrete Möglichkeiten, wo man eben die Emissionen unten halten kann.
Das Urteil hat Signalwirkung in Europa, aber auch auf der ganzen Welt. Was für Fälle gibt es jetzt im letzten Jahr, die sich auf die Grundlage der Klimaklage stützen?
Es gibt norwegische 2 Fälle, es gibt von den Niederlanden Fälle, ich weiß nicht mehr alles auswendig, Belgien, glaube ich, es waren insgesamt 11 Fälle, die jetzt schon auf dem Europäischen Gerichtshof parat liegen und schon in dem Verhandlungsstadium sind, seit wir gewonnen haben. Also die sind schon zum Teil gerade nach uns eingereicht worden. Und wir wissen, es sind noch in vielen Ländern in der Pipeline viele Fälle. Und wir sind glücklich darüber, das immer wieder zu hören. Und wir bekommen viele Anfragen. Könnt ihr uns unterstützen? Könnt ihr uns helfen? Also wir können gar nicht immer. Und es müssen ja auch die Anwältinnen das unternehmen. Und die können wir auch nicht einfach bezahlen, dass sie den fremden Anwältinnen in den anderen Ländern helfen, oder? Also nur Mut machen, aber wir können das nicht als Auftrag anschauen, da mitzumachen direkt. Aber sie wissen ja, die anderen Organisationen in anderen Ländern, dass sie ihre Gerichte eben mitmachen müssen und dann das übernehmen, den Fall, also den Sieg, dass sie das als Menschenrecht anerkennen müssen. Daher wird das gar nicht so kompliziert sein.
Wenn Sie sich eine Sache für die Zukunft speziell im Umweltschutzbereich wünschen könnten, was wäre das?
Ja, ich hoffe, dass ich das noch überlebe. Also es geht nicht um einen egoistischen Wunsch, sondern es geht um den Wunsch, dass in dieser Zeit, wo ich noch vielleicht oder hoffentlich lebe, dass es möglichst schnell geht, oder? Dass man spürt, dass es stehen bleibt, also das oder reduziert. Aber man weiß ja von den Fachleuten, dass wenn wir heute alles zurückdrehen würden, es würde trotzdem noch weitergehen. Das ist eben das Verrückte, die Trägheit dieses ganzen Klimawandels. Darum muss man so schnell wie möglich stoppen. Und ich hoffe, dass ich das noch erlebe, beziehungsweise eben, dass das in absehbarer Zeit passiert, dass es runtergeht weltweit, dass wir sagen können, hallo, jetzt haben wir weniger Emissionen auf der ganzen Welt ausgestoßen. Jetzt wird es dann vielleicht in 20, 30 Jahren reagieren, das Klima, und nicht steigen in der Wärme. Ja.
Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 30. Januar 2025 durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fab!